Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der wirtschaftspolitische Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin, Ralf Bollmann. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich immer, wenn Sie kommen, Herr Bollmann, weil Sie ja durch die Welt reisen, neben Ihrem Job als Wirtschaftsjournalist und möglichst viele Opernhäuser besuchen. Und ich bin jedes Mal gespannt, welche Beobachtungen Sie dieses Mal mitbringen. Sie haben mir vorher schon verraten, Sie waren letztens auf dem Balkan unterwegs in verschiedenen Opernhäusern. Worum ging es da?
Genau. Serbien, Nordmazedonien, Kroatien. Und das Bemerkenswerte, auch ein bisschen Traurige, ehrlich gesagt, ist, dass sich da doch diese ganzen Balkan-Nationalismen doch sehr abbilden, auch in der Kultur. Also in der Oper in Skopje, in Nordmazedonien, da gab es ein modernes Stück, Thema Mazedonien, das auserwählte Volk. Spielte natürlich auf dem Gebiet des heutigen Griechenland, wenn Sie da ins Nationalmuseum gehen. Die Landkarten von Mazedonien, die reichen auch bis ans Mittelmeer. Also ich habe diese Bedenken, die die Griechen damals hatten in diesem Namensstreit, fand ich immer total albern. Seit ich da war, habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Naja, und in Zagreb in Kroatien gab es eine Oper aus dem 19. Jahrhundert von einem vor Ort recht bekannten kroatischen Komponisten. Das Thema des ganzen Stücks eigentlich, wie herrlich es ist, für Kroatien zu sterben. Das spielt in den fernen Türkenkriegen der frühen Neuzeit, aber natürlich durchaus mit aktuellen Bezügen, dass man sich gegen Serbien behaupten muss und so weiter und so fort. Inszenierung total 1:1, überhaupt nicht verfremdet. Aus der Zeit des jugoslawischen Bürgerkriegs eigentlich, muss man auch dazu sagen, frühe 90er Jahre, aber die wird eben noch so 1:1 heute gespielt, also ein bisschen ernüchternd.
Interessant, also Nationalismus ist da doll am Start, höre ich da raus. Wie ist denn da das Publikum? Also ist das so ein bisschen so ein Opernpublikum, wie man es auch aus Deutschland kennt, aber ist die Oper da voll?
Also es ist unterschiedlich, voll ja. Also in Zagreb, muss ich sagen, war ich zweimal in der Oper. Das andere war auch ein kroatisches Stück, aber eins aus dem 20. Jahrhundert, Zwischenkriegszeit, eher so ein komödiantischer Stoff, der jetzt nicht so politisch aufgeladen ist. Und das war echt eine ganz freundliche Atmosphäre. Viele Familien, viele jüngere Leute, viele Kinder und so weiter. Und dann am nächsten Tag dieses nationalistische Epos, wo dann doch, muss man auch sagen, eher ein älteres Publikum war. Vielleicht ändert sich da ja auch was, wäre zu hoffen. Naja, und wenn ich das noch anfügen darf, demnächst geht es wahrscheinlich nach Bulgarien. Erstaunlicherweise ganz viel französisches Repertoire, was ja sonst außerhalb Frankreichs so ein bisschen exotisch ist. Da gibt es Sanson et Dalila in Varna am Schwarzen Meer von Camille Saint-Saëns. Und irgendeiner anderen Stadt war dann, was war das? Ach so, natürlich in Stara Zagora, also gar nicht so eine große Stadt, hat hier wahrscheinlich noch niemand gehört.
Sagt mir auch nichts.
Da gibt es dann die Perlenfischer, Les Pêcheurs de Perles von Georges Bizet, also auch ein eher exotisches Sujet. Da bin ich mal gespannt.
Ich bin auch gespannt, wenn Sie dann das nächste Mal von den neuen Erlebnissen
jedenfalls erzählen. Glaube ich nicht, dass die Perlenfischer dann auf nationalistisch gedreht werden.
Aber
das
wer
hoffe
weiß.
Ich zumindest.
Man
ja.
soll nie sagen.
Ja.
Dann machen wir einen U-Turn von der Oper, von den schönen Künsten, die Sie ja ganz eng begleiten, sozusagen als ja, professionelles Hobby, würde ich es nennen.
Naja, soll ja in ein Buch münden, also genau. Ja, ja.
Genau.
Nebenberufliches Hobby.
Genau, nebenberufliches Hobby. Gut, dann nennen wir das so. Dann machen wir diesen Turn von dort hin zu den Nachrichten, die den Tag prägen. Und wir schauen nochmal, was für Optionen die Union eigentlich jetzt so hat, nachdem klar ist, dass Merz der Kanzlerkandidat ist. Und ich bin froh, dass die da sind, denn gerade vor 2 Minuten hat man sie noch in Phoenix gesehen. Da haben sie heute auch schon eine Analyse abgeliefert. Jetzt sind sie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Ralf Bollmann. Und ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass Sie zuhören, die Sie zuhören. Friedrich Merz ist Kanzlerkandidat der Union. Das kam zwar vom Zeitpunkt etwas früher als erwartet, seit gestern steht es fest, aber der Fakt an sich war jetzt, finde ich, nicht so überraschend, sagt Ralf Bollmann auch sehr, sehr bestimmt. Auch wenn CSU-Chef Markus Söder ja auch immer wieder lautstark seinen Arm gehoben hat. Gestern hatten wir es in der Sendung so vom Hut, mit den er noch nicht in den Ring geworfen hatte, aber mit dem er schon sehr laut gewedelt hat oder sehr auffällig. Und mit dieser Kanzlerfrage, die jetzt geklärt ist für die Union, kommt aber sofort eine andere Frage. die ich jetzt auch an Ralf Bollmann oder mit Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung besprechen möchte. Nämlich die Frage, mit wem könnte die Union denn potenziell zusammenarbeiten nach den Bundestagswahlen? Und da scheint sich Dorothee Bär, CSU-Bundestagsabgeordnete, sehr sicher zu sein, mit wem die Union nicht zusammenarbeiten wird.
Niemand will die Grünen in der Regierung haben, niemand. Und die haben es jetzt auch 3 Jahre bewiesen, dass sie es einfach nicht können, Punkt. Jetzt hat man ihnen ja die Chance gegeben, nach einer sehr, sehr langen Oppositionszeit, alles, was sie uns jahrelang erzählt haben, was notwendig wäre, unter Beweis zu stellen. Und es ist ja absolut gescheitert, eine absolute Katastrophe. Und dass 2 Ministerpräsidenten jetzt auf Landesebene sagen, da läuft's, ja, okay, aber das kann man natürlich nicht mit der Bundespartei vergleichen.
Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ist das nicht unklug, jetzt so kategorisch zu sagen, ja, die Union macht das auf keinen Fall mit den Grünen. Niemand will die Grünen, hat sie ja gesagt. Die könnten die ja potenziell schon noch brauchen irgendwann nach den Bundestagswahlen im kommenden Jahr.
Ja, also ich glaube, in der CDU finden das die allermeisten ziemlich unklug. Wahrscheinlich auch Friedrich Merz, der hat ja seine Rhetorik in Bezug auf die Grünen auch deutlich abgemildert, schon seit geraumer Zeit. Klar, aber ich glaube, bei der CSU ist das vielschichtig, hat das mehrere Gründe, liegt auch schon länger zurück. Also einerseits natürlich klar, im Moment diese allgemeine gesellschaftliche Stimmung gegen die Grünen und dass man einfach denkt, das färbt negativ auf die eigenen Wahlaussichten ab, wenn man sagt, man könnte möglicherweise mit den Grünen koalieren. Aber schon auch, dass in Bayern, wenn man weiter zurückschaut, es halt doch auch eine gewisse Schnittmenge gibt in der Wählerschaft zwischen der CSU und in Bayern ja oft auch sehr bodenständigen Grünen, gerade in kleineren Städten und auf dem Lande und so. Und dass die Grünen eigentlich über lange Zeit, bevor die Freien Wähler so hochgekommen sind, eigentlich die einzige ernstzunehmende Konkurrenz auch für die CSU waren. Und man, glaube ich, auch selbst in der Zeit, als Markus Söder angefangen hat, Bäume zu umarmen und Bienen zu lieben in seiner grenzenlosen Flexibilität, um nicht Opportunismus zu sagen. Aber selbst in der Zeit waren ja Regierungskoalitionen mit den Grünen kein Thema, weil er, glaube ich, tatsächlich die Partei, die sozusagen der CSU möglicherweise ein Stück weit auch am gefährlichsten werden könnte, nicht auch noch aufzuwerten. Deshalb gibt es da, glaube ich, auch eine spezielle bayerische Sicht auf die Dinge, die die Bundespartei die CDU nicht unbedingt. Um Gottes Willen.
Ja, aber der Eindruck kann ja manchmal.
Herr Merz ist nicht der Vorsitzende von Herrn Söder. Das ist ja, das hat Herr Söder ja gestern, war ihm ja wichtig, auch nochmal zu betonen, dass er jetzt eigentlich in der einflussreichsten Position ist. Ich muss auch ein bisschen was dran bleibt, die er haben kann. Denn als CSU-Vorsitzender, der nicht Kanzlerkandidat ist und möglicherweise Kanzler wird, kann er natürlich das machen, was die CSU ja doch oft sehr gerne macht, nämlich von der Seitenlinie aus dann zum Koalitionsausschuss nach Berlin fahren und irgendwelche Dinge blockieren, Dramen inszenieren. Wir erinnern uns an Horst Seehofer, Asylstreit etc.
Ja, und da hat Markus Söder ja aber auch gesagt, er ist fein mit dieser Entscheidung und er hat zumindest suggeriert, dass er das ein bisschen ruhiger angehen möchte als beim letzten Mal, wo er ja Armin Laschet schon auch immer mal sehr in die Parade gefahren ist, würde ich sagen. Ich finde aber auch interessant, dass diese Bruchlinie, also wirklich diese Frage, koalieren mit den Grünen, ja oder nein, jetzt auch wirklich direkt nachdem diese Entscheidung jetzt gefallen ist, dass Merz Kanzlerkandidat ist, wirklich auch als Bruchlinie sichtbar wird innerhalb der Union. Also die Union war ja jetzt schon sehr bemüht, so eine Einigung zu demonstrieren, zu sagen, wir sind hier auch mit der CSU irgendwie doch mehr oder weniger eins und versuchen uns da auch zusammenzuraufen. Aber Serap Güler war am Abend im Deutschlandfunk im Interview zu Gast, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Bundesvorstand der Union. Und die klingt wirklich ganz anders als Dorothee Bär und eben Markus Söder.
Nein, wir in Nordrhein-Westfalen regieren gut mit den Grünen. Und wir regieren auch in Baden-Württemberg gut mit den Grünen, auch wenn in anderer Konstellation. Da arbeiten wir ja auch daran, das zu ändern. Aber ich glaube, wir sollten jetzt keine Ausschlussritis betreiben. Über die Koalition wird nach der Wahl gesprochen und nicht vor der Wahl.
Also wird das auch nochmal Konfliktthema? Wie sehen Sie das als politischer Beobachter, Herr Bollmann?
Naja, es wird möglicherweise Konfliktthema dann auch nach der Bundestagswahl. Man muss halt auch mal sehen, wie dann die Konstellationen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass für, wenn es dafür reicht, das ist ja heutzutage auch nicht mehr sicher, für viele in der CSU dann tatsächlich die sogenannte Große Koalition mit der SPD das Wunschbündnis wäre. Das war ja auch schon 2013 so gewesen, als Angela Merkel ja auch mit Grünen und mit SPD sondiert hat und die Verhandlungen mit den Grünen auch an den Grünen scheiterten, aber schon auch daran, dass die CSU das nicht wollte und da auch Forderungen aufgestellt hat, von denen sie von vornherein wusste, die Grünen würde das nicht akzeptieren, weil die CSU eben auch mit ihrem starken Fokus auf, deshalb ja auch christlich-soziale Union, auch auf Arbeitnehmerthemen, auf die sogenannte Leberkäs-Fraktion, wie Franz Josef Strauß immer sagte, sozusagen auch mit der SPD, glaube ich, schneller einig würde. Auch viele von diesen Themen, die jetzt auf dem Tapet sind, kein Geld mehr oder nicht mehr so viel Geld für Leute, die nicht arbeiten, Bürgergeldempfänger, Asylbewerber, aber dafür doch ordentliche Sozialleistungen für die Leute, die es sich in Anführungszeichen erarbeitet haben, also für langjährig Beschäftigte, gute Renten, auch kein später Renteneintritt und so weiter und so fort. Und vielleicht auch nicht zu viel Verunsicherung durch Veränderungen, Neuerungen, allzu forcierten Klimaschutz und so weiter. Da können sie sich, glaube ich, mit der SPD besser einigen. Aber man weiß ja erstens nicht, ob es reicht und was es dann für Konstellationen gibt und ob es mit den Grünen nicht vielleicht auch Möglichkeiten gäbe, gerade bei so Modernisierungsthemen, die in der CDU vielleicht einigen dann auch am Herzen liegen.
Ralf Bollmann ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und er ist heute hier mein Gast, um auf die Themen des Tages zu schauen. In den Ausschüssen im Bundestag werden ja wichtige Entscheidungen vorbereitet. Da arbeiten dann Abgeordnete aus ganz verschiedenen Fraktionen zusammen und es gibt immer einen Ausschussvorsitzenden oder eine Ausschussvorsitzende. Die AfD, die wird derzeit von diesen Ausschussvorsitzenden ausgeschlossen, obwohl das eigentlich sonst so gehandhabt wird, dass alle Parteien solche Vorsitze im Bundestag zugeteilt bekommen, sozusagen mehr oder weniger, oder dass es denen zusteht. Und deshalb hatte die AfD geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt über die AfD-Klage entschieden und sagt, Ausschüsse im Bundestag dürfen ihre Vorsitzenden wählen und auch gegen AfD-Kandidaten stimmen. Und deshalb stehen der AfD-Fraktion eben nicht automatisch Vorsitze zu und deshalb verletze es ihre Rechte auch nicht, wenn die AfD-Politiker keinen Vorsitz in den Ausschüssen kriegen. Nach Ansicht des unterlegenen AfD-Politikers Stefan Brandner sei das ein schwarzer Tag für den Parlamentarismus und die Rechte der Opposition würden dadurch massiv geschwächt. Sie grinsen, Ralf Bollmann, was sagen Sie dazu?
Ja, nein, ich finde tatsächlich auch diese ganze Debatte schon so ein bisschen absurd. Also erstens hat das, um mal das Rechtliche schnell abzusagen, das Verfassungsgericht, da will ich ausdrücklich gesagt, das liegt in der Organisationshoheit des Parlaments selber und der Parlaments Mehrheit, das ist ja in der Verfassung nicht geregelt, wie die Ausschüsse zu besetzen sind. Und ich finde tatsächlich das auch wichtig, dass man auch im parlamentarischen Alltag deutlich macht, dass so eine Partei, die sich ja doch gegen wesentliche Elemente der liberalen Demokratie richtet, dass die eben nicht gleich zu behandeln ist mit anderen. Ich finde es deshalb beispielsweise auch richtig, dass es ja immer noch keinen Bundestagsvizepräsidenten oder Präsidentin von der AfD gibt. Und ich glaube tatsächlich, und es gibt ja, muss ich auch sagen, es gibt ja selbst, wenn ich so mit Journalistenkollegen und so rede, immer wieder Leute, die dann so leichtweg sagen, ach, lasst sie doch mal in die Regierung, sollen sie doch mal zeigen, was sie können oder nicht können. Und dann sind sie ganz schnell entzaubert und so weiter. Man muss da ja nicht immer gleich den Vergleich mit 1933 bringen, als man das auch gedacht hat. Aber ich finde es tatsächlich gefährlich, sozusagen die AfD in die Nähe von wirklich Machtpositionen zu bringen. Wobei man natürlich in dem Fall der Ausschussvorsitzende sagen muss, das ist ja eine eher symbolische Geschichte, weil die haben ja auch nicht wirklich Macht. Die organisieren ja die Ausschussarbeit. Die Leute, die wirklich da Einfluss ausüben, sind ja die jeweiligen fachpolitischen Sprecher und Obleute in den Ausschüssen.
Wollte gerade sagen, also der Ausschussvorsitzende ist eher so ein organisatorisches Ding, ne?
Ja, es ist ja eher so, dass man da, aber das spricht dann eben auch wieder ein Stück weit gegen AfD-Leute auf den Positionen, weil da ja doch eine besondere Zurückhaltung auch verlangt wird, weil man ja dann irgendwie allen Ausschussmitgliedern gerecht werden muss.
Trotzdem hat die AfD natürlich jetzt ein weiteres Thema, bei dem sie sagen kann, wir werden nicht gewollt, wir werden hier gecancelt, wir sind das Opfer. Also diese Opfererzählung, die ja oft auch wirklich verfängt, die ist dadurch schon weiter tragbar.
Das ist richtig, aber ich würde da vielleicht doch an dem Punkt noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Es gab ja vor einigen Jahren mal ein Buch von zwei Harvard-Politologen, Levitsky und Ziblatt, die mit dem Titel »Wie Demokratien sterben«, war auch mal wieder ein Vergleich mit der Zwischenkriegszeit. Wie gesagt, kann man nicht alles eins zu eins vergleichen, aber da war doch die klare Aussage, in den Ländern, wo es sowas wie eine Brandmauer gegen Rechtsaußen gab, hat die Demokratie in der Zwischenkriegszeit überlebt. Und in den Ländern, wo es das nicht gab, kam es eben zu autoritären oder totalitären Umschwüngen. Und ich glaube, daraus kann man schon einiges lernen. Und wenn man sich das nochmal anschaut, heutzutage muss man ja auch sagen, dass in Demokratien mit Verhältniswahlrecht es noch nirgendwo, in Westeuropa zumindest, also in Ungarn natürlich nicht, so einer einzelnen rechtspopulistischen Partei gelungen ist, eine absolute Mehrheit zu gewinnen. Das will ja Frau Meloni jetzt in Italien das Wahlrecht ändern. Aber also insofern ist die Sache, glaube ich, nicht aussichtslos. Und ein Punkt, den ich auch immer noch wichtig finde zu sehen, ist ja, dass in westeuropäischen Ländern wie Italien oder Frankreich diese rechtspopulistischen Parteien sich ja in ihren Forderungen abgemildert haben, um mehrheitsfähig zu werden. Und bei der AfD ist ja das Bedenkliche, dass sie zumindest in Ostdeutschland von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilt, obwohl oder gerade weil sie immer radikaler auftritt.
Obwohl diese Abmilderung, also ich nehme an, Sie nehmen da Marine Le Pen als Beispiel zum Beispiel.
Ja, und Meloni natürlich noch ausgeprägter mit ihren proeuropäischen und Anti-Putin-Positionen und so weiter. Ja.
Stimmt, ich glaube, das würde ja nochmal eine andere Sendung füllen, dann wirklich auszudiskutieren, ist das dann wirklich eine Abmilderung oder ist das so eine Maske so? Ich finde aber nochmal zurück zu dem Urteil, dass das eigentlich ja auch ein ganz interessantes Beispiel dafür ist, dass es wirklich sinnvoll sein kann, so etwas vor Gericht klären zu lassen. Also in dem Fall war es jetzt die AfD, die geklagt wird, aber es wird ja auch über andere Aspekte gesprochen, wie man die AfD wirklich eindämmen kann. Da kommen oft Gerichte ins Spiel. Mhm. Ich finde aber, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil es zeigt, dass sowas schon echt Zeit braucht. Also es ging bei Stefan Brandner, der war ja sogar Vorsitzender des Rechtsausschusses, der AfD-Politiker, ist da dann eben geschasst worden, hat dann eben geklagt und das war schon 2019. Da ist er schon abgewählt worden nach Eklas in diesem Ausschuss. Jetzt ist es 5 Jahre später und jetzt erst ist dieses Urteil da. Also das da sage ich gar nicht, dass ich finde, dass das falsch ist, das überhaupt anzustoßen, aber es zeigt einfach, wie lang sich solche Verfahren hinziehen können.
Ja, obwohl ehrlich gesagt Verlangsamung auf der Zeitschiene, also es wird ja immer jetzt so diskutiert, das muss alles schnell gehen und alles viel zu langsam, Demokratie, Rechtsstaat in Deutschland überhaupt. Ja, gut, in Deutschland geht manches zu langsam, die Bahn fährt auch zu langsam beispielsweise.
Da kommen wir später nochmal drauf.
Aber es kann eben doch auch, finde ich, auch Vorteile haben. Und ich glaube, in vielen Dingen ist ja auch Politik ein Aufzeitspielen und ich glaube, es ist immer ein Fehler, die Nerven zu verlieren und in so Krisensituationen und zu sagen, jetzt gibt es gar keine Alternative mehr und so, da muss man auch mal ein gewisses Durchhaltevermögen haben.
Es geht viel um sogenannte Pager in den Nachrichten heute. Ich musste ehrlich gesagt erstmal nachgucken, wie diese Geräte aussehen. Das sind kleine Funkempfänger, werden auf Deutsch auch Piepser genannt. Die sehen ein bisschen aus wie so ein kleiner Fahrradcomputer, viereckig mit kleinem Display und werden dazu genutzt, kurze Nachrichten zu übermitteln. Und die sind offenbar besonders beliebt bei der Terrormiliz Hezbollah, weil sie anders als Smartphones nicht zu orten sind. Und massenweise sind diese Pager, Sie haben ja vielleicht, die Sie zuhören, die Videos gesehen, in den Hosentaschen der Hezbollah-Mitglieder explodiert. Und laut Medienberichten war das eine konzertierte Aktion. Der israelische Geheimdienst Mossad soll eine Lieferung von Pagern abgefangen haben und mit Sprengstoff bestückt haben. Und ich möchte das besprechen mit meinem Gast, mit Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und mit unserem Kairo-Korrespondenten Moritz Behrendt, der aus der Region für uns berichtet.
Hallo aus Kairo.
Hallo, herzlich willkommen in der Sendung. Herr Behrendt, mindestens 9 Menschen sind ums Leben gekommen, fast 3000 wurden verletzt. Ist denn Stand jetzt schon klarer, wie genau es gelungen ist, Sprengstoff in diese kleinen Pager reinzubauen?
Ja, das ist ja offensichtlich eine Agentengeschichte und Agentengeschichten leben davon, dass nicht alle Antworten klar und eindeutig sind, manchmal auch mehrdeutig. Die momentan plausibelste Erklärung ist tatsächlich, dass es dem israelischen Geheimdienst gelungen ist, entweder bei der Produktion in einem ungarischen Werk oder irgendwo auf dem Weg bis zur Lieferung an die Hezbollah, diese wirklich 2-3 Gramm Sprengstoff in diese Pager einzubauen, möglicherweise auch einen kleinen Schalter, der dann über einen Code, der ferngesteuert gesendet wurde, zum Explodieren gebracht wurde, diese Pager. Aber ich würde mich bei dieser Geschichte auch nicht wundern, wenn wir morgen noch eine andere Erklärung finden, die möglicherweise genauso plausibel ist.
Vielen Dank für den Einblick. Herr Bollmann, sogar in den Tagesthemen hat die Korrespondentin von filmreifen Szenen gesprochen. Herr Behrendt hat es jetzt gerade auch agentenreife Szenen genannt. Das ist ja auch wirklich eine Art der Kriegsführung, die mir zumindest überhaupt noch gar nicht untergekommen ist, wo ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht habe, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie kommuniziert die Hisbollah denn untereinander. Hm. Was sagen Sie denn zu dieser Methode?
Ja, also man muss tatsächlich sagen, unabhängig jetzt von irgendwelchen politischen oder moralischen Bewertungen, dass es mir doch im ersten Moment so ging, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl in der Berichterstattung vielen anderen Leuten auch, dass man doch so eine gewisse Art von, wie soll ich sagen, technischer Faszination hat für das, was da passiert ist, und dass es offenbar Dinge, die man so aus James-Bond-Filmen kennt und die man bisher für blühende Fantasie gehalten hat, offenbar auch in der Praxis gibt. Übrigens, weil Sie das eben sagten mit dem Piepser, das fand ich, also ich wusste tatsächlich auch nicht, was Pager sind, aber während meines Zivildienstes in der Uniklinik in Tübingen, da liefen die Ärzte auch immer mit solchen Piepsern rum. Ich glaube, da wurden noch nicht mal Nachrichten übermittelt, das hat einfach nur gepiepst, und dann wussten sie, sie müssen sich irgendwo melden oder zur Notaufnahme begeben oder was auch immer.
Stimmt, aus diesem Krankenhauskontext sagt mir das auch noch was. Herr Behrendt, inwiefern schätzen Sie das denn jetzt aber wirklich als eine neue Qualität der Kriegsführung von, mutmaßlich muss man sagen, Israel gegen die Hisbollah ein?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir von einer neuen Qualität sprechen. Das ist definitiv eine neue Form. Deswegen sind wir auch alle so irre fasziniert, wie das funktioniert haben kann. Aber Israel und auch die Hisbollah, die haben schon mehrfach bewiesen, dass sie sich wirklich in- und auswendig können, sich wirklich dort treffen können, wo es wirklich wehtut. Vor allem Israel durch seine technische Überlegenheit. Und natürlich ist das ein irres Zeichen zu sagen, wir treffen unseren Feind in seiner Hosentasche. Was ich mich manchmal frage, ist sozusagen, ja, wir können das technisch. Was ist das politische Ziel dahinter? Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, und Herr Bollmann?
Naja, ich würde sagen, einfach Verunsicherung. Oder also das, was Sie gerade gesagt haben, dieses wir können euch überall treffen, dieses Gefühl zu vermitteln, hat vielleicht schon eine gewisse demoralisierende Funktion. Gerade auch innerhalb der Hisbollah und für die Anführer, deren Autorität ja vielleicht in gewisser Weise dadurch auch geschädigt ist. Die verteilen so Dinge an ihre Leute und dann explodieren die da in der Hosentasche. Da hat ja offensichtlich jemand auch nicht aufgepasst. Ich meine, man konnte irgendwie auf sowas auch nicht vorbereitet sein. Trotzdem wirft es ja irgendwie auch kein gutes Licht auf die Organisation.
Mit Sicherheit ist es aber taktisch auch noch ein bisschen mehr, weil ich meine, jetzt ist ein wichtiges Kommunikationsmittel der Hisbollah stillgelegt. Klar. Mehrere tausend Kämpfer sind zumindest vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Und es gibt genug Leute hier in der arabischen Welt, die befürchten, dass Israel diese Gelegenheit nutzen wird, um einen richtig großen Schlag gegen die Hisbollah und im Libanon durchzuführen. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Mhm. Aber führt das wirklich dazu, zu dem neuen Kriegsziel, das die Israelis gerade kürzlich ausgerufen haben, zu sagen, wir wollen wieder, dass die Leute, die den Norden Israels verlassen haben, dorthin zurückkommen? Da bin ich mir nicht sicher, und das US-Außenministerium hat auch schon seine Zweifel geäußert.
Jetzt ist dieses Wort Flächenbrand eins, das immer wieder in diesem Kontext genannt wird. Und ich muss sagen, ich bin keine Freundin dieses Begriffs, weil es irgendwie so ein Reflex ist. Und trotzdem muss ich zugestehen, dass natürlich die Sorge vor so einer weiteren Eskalation in dieser Region jetzt auch keine neue Sorge ist, aber durch solche Aktionen natürlich doch nochmal befeuert wird. Also Hisbollah hat eine gerechte Strafe für Israel angekündigt, Herr Behrendt. Wie ordnen Sie das denn ein?
Ja, diese Sorge vor der Eskalation, die begleitet diese Region schon seit mindestens 11,5 Monaten, seit dem 7. Oktober. Und die Hisbollah tönt immer sehr laut mit ihren Drohungen, was sie Israel jetzt alles antun würde. Gleichzeitig waren sie in ihren Angriffen auf Israel bislang vergleichsweise abwägend, auch relativ zielgenau, und haben die ganz, ganz große Eskalation verhindert. Ob das so bleibt, da kann ich wirklich nur spekulieren, und da kann ich mir nur sagen, wir wissen es nicht, wir müssen es abwarten.
Naja, also sagen wir mal so, ich finde jetzt an dieser Aktion von Israel, in der Bewertung muss man natürlich auch sagen, dass das jetzt natürlich auch sozusagen, um dieses hässliche Wort zu benutzen, Kollateralopfer gefordert hat, aber ja dadurch, dass es diese Piepser in den Taschen der Kämpfer waren, eigentlich doch sogar eine relativ zielgerichtete Aktion war. Wenn man jetzt über die Frage nachdenkt, wie kann sich eigentlich Israel wehren gegen die Bedrohungen, denen es ausgesetzt ist.
Das ist mit Sicherheit so einigermaßen zielgenau. Nach neuen Zahlen gab es aber auch zwei Kinder, die getötet wurden. Und was mich immer wieder erstaunt, wie zielgenau Israel, wenn es in diesem Fall Israel war, zuschlagen kann im Libanon und kürzlich auch im Iran. Aber dass bei der Hamas im Gazastreifen offenbar nicht mit der gleichen Zielgenauigkeit geschieht, ist das, weil sie die Hisbollah viel besser kennen als die Hamas, weil der Gazastreifen dichter besiedelt ist oder weil tatsächlich auch sozusagen die Rücksicht auf Palästinenser noch geringer ist als auf andere Leute in der arabischen Welt.
Naja, ich würde schon sagen, dass es im Gazastreifen objektiv auch schwieriger ist, wenn man an das Tunnelsystem denkt. Eben, Sie haben es auch schon angesprochen, wie dicht besiedelt das ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt nicht so einfach, da in Anführungszeichen zielgerichtete Operationen zu machen.
Dann sage ich an dieser Stelle Danke an Moritz Behrendt nach Kairo. Danke, Ralf Bollmann, hier bei mir im Studio. Und Stichwort Studio. Morgen ist es wieder soweit. Wir öffnen unser Studio digital. Sie können dabei sein, wenn die Schriftstellerin Anne Raabe hier zu Gast ist. Es gibt einen Kamera-Livestream, da können Sie uns live über die Schulter gucken. Sie können sich am Chat live beteiligen. Ab kurz vor 12 geht's los. Mehr Infos und den Teilnahmelink für Teams finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Die Deutsche Bahn hat heute Aufsichtsratssitzung und berät ein Sanierungsprogramm. Und das berät sie auch, weil Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP doch ein bisschen Druck gemacht hat. Der hat heute im Morgenmagazin gesagt, die Bahn muss schwarze Zahlen schreiben und das nicht irgendwann in 5, 6 Jahren, sondern so schnell wie möglich. Und deshalb, das hat dazu gefügt, habe er einen Plan zur Sanierung des Konzerns eingefordert. Und über genau diesen Plan berät der Aufsichtsrat heute. Erste Stimmen sagen aber, die diesen Plan kennen, dass dieser Plan, der da beraten wird, sehr, sehr unkonkret ist. Ich habe einen Gast, der da Einblicke hat. Ralf Bollmann ist wirtschaftspolitischer Korrespondent bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Was sieht denn dieser Sanierungsplan vor? Was können Sie dazu sagen?
Ja, also es ist in der Tat, wie Sie schon gesagt haben, in erster Linie ein Plan, der auf Wirtschaftlichkeit zielt. Die Bahn ist ja seit Corona nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen. Diese Steigerungen der Passagierzahlen, die man vorher hatte, haben sich jetzt so in der Form nicht fortgesetzt. Und und die Frage ist, was tut man jetzt? Meine Hypothese ist, dass das, was da ja teilweise auch an Einsparungen vorgesehen ist, wenn man es richtig macht, ich weiß allerdings nicht, Sie sagen ja schon, es ist sehr unkonkret, ob es richtig gemacht werden wird von Ministeriumsseite und vor allem natürlich dann auch von der Bahn. Wenn man es richtig macht, können, glaube ich, diese Einsparungen tatsächlich zu einem besseren Betrieb führen. Jetzt nicht unbedingt, was das rollende Material betrifft, da allerdings auch, wenn man ein paar Züge rausnimmt. Es ist ja nicht so, dass alle Züge in Deutschland immer voll besetzt sind. Und ehrlich gesagt leben wir ja auch in der Luxussituation, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass man eigentlich, wenn der Platz neben einem besetzt ist im Zug, dann empfindet man den schon als überfüllt. Das heißt, maximal 50% Auslastung sind ja das, was wir so als Normalzustand empfinden. Und es ist eigentlich nur Freitag und Sonntagabend. Nein, ist ein bisschen übertrieben anders.
Aber das stimmt, wir auch so.
Und dann sagt die Bahn immer, wir haben aber Strecken, die zu 120-130% ausgelastet sind. Wo ich mich frage, wie geht das eigentlich? Da müsste doch eigentlich eine Netzgesellschaft, die halbwegs bei Sinnen ist, sagen, bei 100% ist Schluss. Und wenn irgendwelche Politiker oder Verkehrsverbünde oder so sagen, wir wollen aber noch mehr Züge, dann müssen sie halt einfach sagen, das geht nicht. Das ist der eine Punkt im Betrieb. Und das andere ist halt, dass die Bahn, das wird ja auch von der Lokführergewerkschaft beispielsweise immer wieder kritisiert, halt einen unglaublichen Wasserkopf an Management und Verwaltung hat. Ich würde das normalerweise gar nicht sagen, weil ich finde ja eine effiziente, gute Verwaltung und Bürokratie gar nicht so schlecht. Gehöre ja gar nicht zu den ständigen Bürokratiekritikern. Aber da ist durch dieses politische Hin und Her, mal Privatisierung, mal wieder mehr Staat und so weiter, ist einfach ein Geflecht und ein Wildwuchs auch an Abteilungen, an Subunternehmen entstanden, die sich, glaube ich, auch im Alltag total gegenseitig behindern. Also wenn man mit Leuten redet, was läuft da eigentlich schief, kommt man oft an diesen Punkt, dass dann auch die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut und dass dann jedes einzelne Subunternehmen auch wieder solche Incentives hat, dass es eben Dinge macht, die eigentlich für den Gesamtkonzern kontraproduktiv ist. Ich hatte neulich mit einem süddeutschen Oberbürgermeister gesprochen, der sagte, also wenn ich hier mit der Bahn einen Termin mache für einen Fahrradständer vorm Bahnhof, dann kommt da ein Bus mit 10 Leuten an, weil es da 10 Abteilungen gibt bei der Bahn, die irgendwie für Fahrradständer vor dem Bahnhof zuständig sind. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen entschlackt, wird es vielleicht einfacher, effizienter, billiger und es funktioniert auch noch besser.
Ja, interessant, weil ich habe mir nämlich dieses Personalstichwort auch notiert, weil nämlich dieses Sanierungsprogramm, was da heute besprochen wird in der Aufsichtsratssitzung, das heißt S3 übrigens, tatsächlich auch vorsieht offensichtlich, dass da auch Personalabbau stattfinden soll. Und mein erster Impuls war, es gibt sowieso schon nicht genug Lokführerinnen und Lokführer. So, wie soll denn da Personalabbau funktionieren? Aber so wie Sie es gerade begründet haben, leuchtet mir das ein, dass das jetzt nicht kontraintuitiv sein muss. Jetzt möchte die Bahn ja auch pünktlicher werden. Das ist heute Morgen in der Berichterstattung ein bisschen so rübergekommen. Ja, das ist ein hehres Ziel, aber wenn die Strecke halt marode ist und wenn in dieser Haushaltslage, in der die Bundesregierung gerade ist und in der die Bahn gerade ist, wenn das so weitergeht, dann ist das ein Ziel, das kann man sich theoretisch auf die Fahnen schreiben, aber es ist überhaupt kein Ziel, was realistisch erreichbar ist. Dazu kam, dass die Finanzierung offensichtlich für so eine Streckensanierung eigentlich so auf 3 Jahre jetzt erstmal gesichert ist und dass danach die Bahn wieder überlegen muss, wo geht sie um Geld betteln sozusagen. Was sagen Sie denn als Wirtschaftsexperte? Was muss denn passieren, damit die Bahn da wirklich auch sagen kann, das ist unser Ziel und das schaffen wir auch einzuhalten, ohne eben so unkonkret rumlavieren zu müssen?
Naja, bei der Infrastrukturfinanzierung, also das ist ja ein generelles Problem, dass einfach der Bundeshaushalt ab 2028, wenn dann das Bundeswehr-Sondervermögen aufgebraucht ist und so, da ganz viele Fragezeichen sind, wie es da weitergeht. Dafür gibt es ja die Idee, so einen Infrastrukturfonds zu machen für Straßen- und Schienenstrecken, wo man eben möglicherweise Mauteinnahmen, Trassengebühren bei der Bahn einfließen lässt und die dann auch Kredite aufnehmen kann für längerfristige Planung. Mal schauen, ob das klappt. Aber mein Eindruck ist eben, dass diese Infrastrukturprobleme, die es natürlich zweifellos gibt, aber dann nicht das alleinige Problem sind. Ich meine, es gibt andere Bahngesellschaften in Europa, die ein noch altmodischeres Schienennetz haben, da braucht man nur noch Osteuropa zu gucken. Gut, da ist meistens die Zugdichte nicht so groß. Also wenn ich jetzt sagen würde, in Rumänien ist die Pünktlichkeit höher, dann werden mir Leute entgegenhalten. Da fahren aber irgendwie auch nur 5 Züge am Tag auf bestimmten Strecken oder so. Aber England zum Beispiel, die ja am Anfang nach dieser schwierigen Privatisierungsphase jetzt durch Regulierung und so da auch nachjustiert haben, die haben zum Beispiel auch ein Schienennetz, was jetzt jahrzehntelang vernachlässigt wurde und haben aber erheblich bessere Pünktlichkeitswerte als bei uns. Und ich glaube, da muss man an ganz vielen Stellschrauben eben auch in der Organisation drehen. Also Information ist, glaube ich, in dem Konzern ein ganz großes Stichwort. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man erlebt ja immer wieder, dass man mit dem Zug irgendwie zum Stehen kommt und dann kommt eine Durchsage, hier ist eine Baustelle, die uns auch überrascht hat. Wie kann das sein, dass eine Baustelle überrascht? Ja, und solche Dinge. Und im Übrigen auch, selbst wenn es mehr Geld für die Infrastruktur gibt, bräuchte man ja auch die Strukturen, um das dann auch umzusetzen in effiziente Bau- und Planungsprozesse, was eben dann auch nicht heißt, wir sperren ständig alle Strecken und so weiter und so fort. Und um es nochmal zu sagen, ich glaube tatsächlich, diese Netzüberlastung ist ein Punkt, also dass man realistische Fahrpläne macht und nicht wünscht dir was Fahrpläne.
Ich sag nur Deutschland-Takt, der dann irgendwann Ende des Jahrhunderts vielleicht.
Naja, das geht ja so weit, dass mal eine Zeit lang, als die Strecke nach Leipzig, Berlin-Leipzig modernisiert worden war, die Bahn da eine Fahrzeit von 59 Minuten in den Fahrplan geschrieben hat, einfach um Werbung machen zu können. Wir fahren unter einer Stunde nach Leipzig. Geklappt hat das, glaube ich, fast nie.
Bin oft gefahren, diese Strecke.
Naja, inzwischen steht im Fahrplan auch wieder eine Stunde 15 oder
genau.
So.
Genau.
Ja.
Ralf Bollmann, er recherchiert gerade an einer Geschichte über die Deutsche Bahn, hat uns daran teilhaben lassen. Die erscheint am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vielen Dank. Hochwasser, der Pegel in der Oder, der wird zum Wochenende weiter steigen. Das heißt, Brandenburg bereitet sich ebenfalls vor auf das Hochwasser. Und der Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, der zieht kurz vor der Wahl am Sonntag schon mal so sprichwörtlich die Gummistiefel an.
Seit 1997 sind Milliarden in den Hochwasserschutz investiert worden im Land Brandenburg. Wir sehen es ja in Ratzdorf, wir sehen es auch an vielen anderen Stellen, auch an der Elbe. Und deswegen ist die Basis, das Fundament ein anderes. Aber jede Katastrophe ist neu und jede Katastrophe kann anders sein. Und deswegen haben wir uns am Sonntag schon mit den Landräten zusammengeschaltet. Wir hoffen das Beste, aber bereiten uns aufs Schlimmste vor.
Also wir hoffen das Beste, bereiten uns auf das Schlimmste vor. Ralf Bollmann ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hier mein Gast heute. Klar, jetzt ist die Wahl am Sonntag, ich habe es erwähnt, aber denken Sie, dass dieses Thema jetzt so kurz vor der Wahl auch wirklich nochmal Einfluss auf die Wahl haben könnte?
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Woidke da auch ein bisschen aufpassen muss, dass nicht der Eindruck entsteht, dass er es instrumentalisiert. Also wenn man das jetzt mit den Zuständen in Österreich beispielsweise vergleicht, aber auch Rumänien, Polen und wo es sonst noch ganz schlimm war, habe ich den Eindruck, dass es jetzt ja Brandenburg nicht so stark betrifft, vielleicht auch wegen der Vorkehrungen, von denen Woidke gesprochen hat. Und an seiner Stelle zu penetrant würde ich das Thema jetzt nicht fahren, damit die Leute nicht denken, er legt es nur darauf an, sich jetzt als Deichgraf zu profilieren, wie sein Vorgänger Matthias Platzek bei der erwähnten Flut im fernen Jahr 1997.
Obwohl ja, so Stichwort Deichgraf, das wirklich so eine ganz schmaler Grat ist. Ne? Ich erinnere mich an Schröder, der da mit Gummistiefeln wirklich auch nochmal total auf Stimmenfang gehen konnte. Ja. Und gleichzeitig eben alle belächelt werden, die dann doch ihre Anzugsschuhe anbehalten. Ne? Also da muss man echt aufpassen, auch nicht nichts zu tun.
Natürlich, klar. Also so wie Stoiber. Obwohl andererseits, ich weiß nicht, wenn Stoiber als bayerischer Ministerpräsident, Oppositionsführerkandidat, der ja kein Amt hatte, was ihn mit der Flut in Verbindung gebracht hätte, sozusagen als Tourist dahin gefahren wäre, weiß ich auch gar nicht, ob das so gut gewesen wäre.
Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit einer Blitzanalyse der ankommenden Welle in Brandenburg. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihren Besuch, fürs Ordnen der Themen dieses Tages und für Ihre Gedanken.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.